Es tut einfach unheimlich gut, wieder miteinander zu singen. Geht es euch auch so? Ich glaube, wir geben der Band mal einen ganz herzlichen Applaus. Danke vielmals. Wir machen noch ein bisschen kürzere Singblöcke, dann kann man auch zwischendrin noch wieder lüften, sodass wir irgendwie im grünen Bereich von dieser ganzen Corona-Geschichte bleiben. Herzlich willkommen. Vorher, wo wir da gesungen haben, und man spürt manchmal auch von hinten ja richtig, da geht jetzt irgendetwas, habe ich gedacht, das ist doch einmal ein bisschen so, wie wenn der Bauer im Frühling Kälber wieder mal das erste Mal auf die Weide lässt, oder? Dann ist es ein bisschen Überstellung und das darf es auch sein. Schön, dass du da bist. Jetzt zur Predigt von heute. Abschied nehmen. Abschied nehmen. Wenn es darum geht, für längere Zeit oder auch dauerhaft von jemandem Abschied zu nehmen, dann fällt mir persönlich das gar nicht so leicht. Manchmal bin ich emotional dann so aufgerührt, dass ich mit den Tränen kämpfe. Und ich weiß damals, als unsere Tochter in den Libanon abgeflogen ist, um eine mehrmonatige Bibelschule zu besuchen, um einen Einsatz zu haben dort, da habe ich in dieser Abflughalle des Flughafens mich richtig zusammenreißen müssen. Jetzt gibt es ja mehrere Dutzend sehr gute Jüngerschaftsschulen und Bibelschulen, die in sicheren Ländern sind, die höchstens ein oder zwei Flugstunden von der Schweiz entfernt sind. Aber unsere Tochter muss sie natürlich eine Schule aussuchen in der Nähe von Beirut. Und meine Frau und ich, wir haben auch gar nicht versucht, ihr das auszureden. Von irgendeinem Elternteil hat sie so irgendeinen komischen Anteil und so. Das nützt dann nichts. Natürlich kann man in solchen Momenten des Abschieds manchmal auch aus lauter Verlegenheit heraus einfach irgendeinen belanglosen Spruch machen. Blieb wie bisch. Halt die Ohren stief. Ja, versuche einmal das Gegenteil zu machen. Weil die allermeisten Leute, die möchten in solchen Momenten des Abschieds das in Worte fassen, was ihnen wirklich wichtig ist, möchten das sagen, was ihnen am Herzen liegt. Und wenn du jetzt Apostelgeschichte 20 aufschlägst, dann kommst du auch in so eine Abschiedssituation hinein. Paulus ist auf der Rückreise von seiner dritten Missionsreise und dort steht, dass er bis Pfingsten in Jerusalem sein wollte und deshalb konnte er nicht an jeder Station seiner Rückreise sehr lange verweilen. Und als er in Milet eintrifft, das ist in der Westtürkei, da schickt er Boten nach Ephesus, etwa 80 Kilometer nördlich, und bittet die Gemeindeleitung von Ephesus, doch zu ihm nach Milet zu kommen. Und dann weiß Paulus aus prophetischen Eindrücken, dass er diese Gemeindeleitung, dieser Gemeinde, die ihm so sehr am Herzen liegt, wo er so viel Kraft und so viel Zeit investiert hat, dass er diese Gemeindeleitung zum letzten Mal sehen wird. Und er macht auch gar kein Geheimnis daraus. Und dann umreißt er in groben Zügen nochmals, wie die Gemeinde dort in Ephesus entstanden ist, im Gespräch mit ihnen. Sagt ihnen, was ihnen damals am Herzen lag. Und dann kommt er zu diesen Schlüsselsätzen mitten in diesem Text. Und ich bin mir sicher, Paulus hat sich jedes einzelne Wort sehr sorgfältig und in Ruhe überlegt. Und dort sagt er zu diesen Leuten, jetzt müssten wir irgendein Bild haben, genau. Gebt Acht auf euch selbst und auf die ganze Herde, die Gemeinde Gottes, zu deren Leitern euch der Heilige Geist eingesetzt hat. Paulus legt hier den Fokus auf zwei Dinge. Gebt Acht auf euch selbst und gebt Acht auf die Menschen, die Gott euch anvertraut hat. Natürlich sind das zuerst einmal die ganz konkreten Worte an diese ganz konkrete Gemeindeleitung von Ephesus damals. Und wir alle, wir könnten sagen, okay, und was hat das mit uns zu tun? Was geht mich das an? Aber wenn wir ein bisschen nachdenken, dann merken wir sehr, sehr schnell, dass Paulus hier ein ganz tiefes Geheimnis anspricht. Es ist schon fast so etwas wie der Schlüssel für ein gelingendes Leben. Gib Acht auf dich selbst. Gib Acht auf die Menschen, die Gott dir anvertraut hat. Achte auf dich selbst. Das ist zuerst einmal eine ganz, ganz kurze Formulierung und sie lädt uns schon regelrecht dazu ein, nachzudenken. David hatte schon angesprochen, ja, was heißt denn das jetzt überhaupt? Wenn wir uns das einmal grob überlegen, dann stellen wir schnell einmal fest, so wie Gott uns gemacht hat, auf diese kreative und wunderbare Art und Weise, finden wir es einmal so vor, dass wir einen Körper haben. Unser Körper gibt unserem Leben sozusagen einmal eine Form, gell? Auch buchstäblich, eine gewisse Form. Meine Form hat sich um 10 Kilo verändert seit unserer Hochzeit. Also, wir finden vor, dass wir eine Seele haben. Dadurch sind wir in der Lage, hingebungsvoll zu lieben. Wir haben ein Herz. Und ich meine jetzt nicht das Organ, wir haben ein Herz. Und die Bibel sagt, dass wir mehr als auf alles andere, auf dieses Herz achten sollen. Wir haben einen Geist. Und dieser Geist ist in der Lage, mit dem Geist Gottes zu kommunizieren. Und dann haben wir unter anderem auch einen Verstand. Mit diesem Verstand können wir uns geniale Dinge ausdenken. Und im Doppelgebot der Liebe heißt es, dass wir Gott lieben sollen, aus ganzem Herzen, aus der Tiefe unserer Seele heraus, mit ganzer Hingabe. Und dass wir Gott lieben sollen mit unserem ganzen Verstand. All diese Dinge und noch viel, viel mehr, das macht uns aus, so wie uns Gott geschaffen hat. Das macht uns als Geschöpfe Gottes aus. Diese Dinge und noch viel, viel mehr. Und natürlich ist klar, dass wir heute Morgen nicht jeden einzelnen Aspekt da anschauen können. Was heißt es, Acht zu haben auf meinen Körper, auf meine Seele, auf mein Herz? Wir werden eine Sache etwas vertiefter miteinander anschauen, die steht noch gar nicht hier, nämlich das ist unser Denken. Ich habe diesen Begriff deshalb genommen, weil er Paulus so sehr am Herzen gelegen ist. Das sieht man in seinen Briefen immer wieder. Paulus war das wichtig. Und deshalb schauen wir uns das speziell miteinander an. Ich bin sicher, in dieser Abschiedssituation ist das damals auch so richtig durchgeklungen. Das steht in Römer 12, Vers 2. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst euch verändern, damit euer ganzes Denken neu ausgerichtet wird. Und hast du es gelesen? Lasst euch verändern. Niemand hat dir den Auftrag gegeben, dich endlich einmal zusammenzureißen und dein Denken selber zu verändern. Niemand hat dir diesen Auftrag gegeben. Unser Job ist es, zuzulassen, dass unser Denken verändert wird. Aus irgendeinem Grund hat sich Gott dafür entschieden, dass wir dann, wenn wir in eine Beziehung mit Jesus treten, in einem einzigen Augenblick eine komplett neue Identität bekommen, dass aber nicht gleichzeitig und auf einen Schlag auch unser komplettes Denken erneuert wird. Wir sind zwar in einem einzigen Augenblick, eine Tochter, ein Sohn von Gott. Und niemand ist nur zum Teil ein Sohn Gottes. Das gibt es gar nicht. Niemand kann sagen, ja, ich bin zum Teil ein Kind Gottes und später, wenn ich es vielleicht dann auch besser gepackt habe mit dem Glauben, dann bin ich dann noch mehr ein Kind Gottes. Nein, so etwas ist Religion, das ist nicht Glaube. Du wirst in einem einzigen Augenblick eine Tochter Gottes, du wirst Erbin aller himmlischen Segnungen. In der Zeitspanne eines Wimpernschlags kriegst du Anschluss an die göttlichen Kraftquellen, an jede einzelne biblische Verheißung in einem einzigen Augenblick. Für dich gilt, was Gott schon damals bei Jesu, bei der Taufe gesagt hat: Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Ich habe Wohlgefallen an dir. Mir gefällt dieser Begriff Wohlgefallen, gell? Gott findet seine Kinder nicht nur nett und süß. Also es ist schön, wenn du auch nett und süß bist. Aber in erster Linie hat Gott ein großes Wohlgefallen an dir. Und vielleicht sagst du es dir in diesen Augenblicken jetzt ganz persönlich selber zu. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Er hat Wohlgefallen an mir. Jetzt schau doch einmal nach links und nach rechts. Vielleicht sagst du dieser Person jetzt auch gerade direkt: Hey, du bist eine Tochter Gottes. Gott hat Wohlgefallen an dir. Du bist nicht nur süß und nett, er hat Wohlgefallen an dir. Möchtest du das einmal sagen? Also niemand muss, aber man darf das auf jeden Fall. Also hab Acht auf dich selbst. Das hat auch damit zu tun, dass ich dafür sorge, dass mir diese geistliche Tatsache nicht aus dem Blickfeld fällt. Es ist wichtig, dass mir diese geistliche Tatsache nicht verloren geht, nicht in der Hektik des Alltags, nicht dann, wenn ich in Momenten des Versagens daran zweifle, ob das wirklich so ist. Achte darauf, dass nichts und niemand dir diese Gewissheit raubt. Ich bin eine Tochter Gottes. Ich bin ein Sohn Gottes. Er hat Wohlgefallen an mir. Das ist die Grundlage von allem. Das ist diese neue Identität. Und zu dieser neuen Identität kommst du in einem einzigen Augenblick. Das Denken jetzt, dieses Denken, das zu dieser neuen Identität gehört, das entwickelt sich prozesshaft. Der Heilige Geist verändert unser Denken und er macht das sehr sorgfältig, er macht das sehr nachhaltig und er lässt sich alle Zeit dabei. Jetzt bin ich 55 Jahre alt und ich habe den Eindruck, der Start ist geglückt. Und es geht weiter. Die Veränderung unseres Denkens durch den Heiligen Geist, das ist ein bisschen wie Sühnele. Wirst vom selber brun. Musst gar nichts machen, das macht zu, gell? Aber ja, du musst natürlich schon selber auf Terrassen rausliegen. Das kannst du nicht auch noch delegieren. Achte auf dich selbst. Wenn du möchtest, dass sich dein Denken in Richtung Gott verändert, dann musst du lernen, auf das zu achten, wen und was du dein Denken bestimmen lässt. Unser Denken wird jeden Tag von einer Fülle von Eindrücken quasi überspült. Jeder Videoclip, jeder Zeitungsartikel, jede Nachricht, jedes Gespräch, jeder Film, ja alles, was unsere Augen sehen, das färbt auf unser Denken ab. Und ich werde jeden Tag regelrecht überflutet mit Tausenden von solchen Eindrücken. Und sie färben auf mich ab und das geschieht einfach. Anderes kann ich sehr wohl steuern. Kann steuern, was mich beeinflusst. Weißt du, wenn ich mich beispielsweise hinsetze, einen Bibeltext lese und diesen Text ein bisschen auf mich wirken lasse, 2, 3, 4 Minuten, dann färbt das unweigerlich auf mein Denken ab. Jede Zeit des Gebets färbt automatisch auf dein und mein Denken ab. Jedes hilfreiche und klärende Gespräch färbt auf mein Denken ab. Jedes Anbetungslied, jedes inspirierende Gedicht, jedes Kunstwerk, jedes Stück unberührte Natur färbt automatisch auf mein Denken ab. Aber ja, im Bild gesprochen wieder, ich muss mich schon selbst an die Sonne legen. Achte auf dich selbst. Es geht darum, dass Gottes Denken und dass die Prinzipien seines Reiches immer mehr dich selbst und dein unmittelbares Umfeld zu prägen beginnen. Dein Denken bestimmt übrigens über deine innere Standarteinstellungen. Wir alle haben so innere Standarteinstellungen, Dinge, die bei uns einfach so laufen, wie sie laufen. Eine Denke, wie wir halt einfach denken. Meine Standarteinstellung, wenn ich alleine im Auto unterwegs bin, heißt zum Beispiel, dass das Radio angeschaltet ist. Und es braucht schon ein Herausspringen aus meiner Standarteinstellung, wenn ich das Radio ausschalte, um zum Beispiel Zeit zu haben, um nachzudenken. Zeit habe für ein gutes Telefongespräch. Zeit habe für ein Gespräch mit Gott. Zeit habe einfach für die Stille. Ich habe gemerkt, wie wohltuend die Wirkung auf mein Denken ist, wenn da einfach einmal Stille ist. Hab Acht auf dich selbst. Gibt noch viele andere Standardeinstellungen in meinem Leben. Und du hast auch solche Standardeinstellungen und die unterscheiden sich möglicherweise vollkommen von meinen. Aber wenn ich beispielsweise nach einem anstrengenden Tag mit einigen herausfordernden Gesprächen, mit viel Büroarbeit in die Wohnung raufkomme, dann muss ich mir nicht besonders einen Ruck geben, um einfach bei einem Krimi ein bisschen abzuhängen. Wenn ich mir überlegen will, was ich auch sonst machen könnte in dieser Stunde, wo ich vielleicht frei habe, dann muss ich schon aus meiner Standardeinstellung, aus meiner Standarddenke herausspringen. Das geschieht nicht automatisch. Und damit ihr mich richtig versteht, ich habe nichts gegen Radio hören beim Autofahren und ich habe auch nichts dagegen, wenn du einen guten Krimi schaust. Es geht vielmehr darum, dass wir Einfluss auf das nehmen, was Einfluss auf unser Denken hat. Nimm Einfluss auf das, was dein Denken beeinflusst. Achte auf dich selbst. Ich glaube, dass der Heilige Geist ein Fan ist von Updates. Ist er schon lange gewesen, bevor es Computer gegeben hat. Der Heilige Geist war schon immer ein Fan von Updates. Er liebt es, mit immer weiteren Updates unsere Standardeinstellung, gerade in unserem Denken, so zu verändern, dass unser Denken immer mehr von dem Denken von Jesus geprägt und bestimmt ist. Und dieses Jesus-Denken, das kann gelegentlich in einen ganz gehörigen Konflikt kommen mit der allgemeinen gesellschaftlichen Standarddenke. Begriffe wie selbstbestimmtes Leben, selbstbestimmtes Sterben, die üben im Moment einen ganz großen Einfluss auf das gesellschaftliche Standarddenken. Und so viel Positives man diesen Begriffen auch entnehmen kann, sie stehen trotzdem in einer gewissen Spannung zu einem Denksystem, wie wir es in der Bibel vorfinden. In 2. Korinther 5, Vers 17 ist das auf wunderbare Art und Weise zusammengefasst. Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben. Sind einige da, die leben? Es sind einige da, ich höre es am Grinsen, gell? Also, das ist jetzt für dich und für mich. Jesus ist deshalb für alle gestorben, damit die, die leben, nicht länger für sich selbst leben, sondern für den, der für sie gestorben und zu neuem Leben erweckt worden ist. Die Begriffe, die da durchklingen, gell, heißen Jesus bestimmtes Leben und Jesus bestimmtes Sterben. Spürst du etwas von der Spannung, die sich da auftut? Da tut sich eine Spannung auf. Jesus bestimmtes Denken, das entwickelt sich nicht einfach von selbst. Aber unser Denken verwandelt sich, wenn wir es dem Licht Gottes aussetzen, wenn wir es dem Wort Gottes aussetzen, wenn wir es dem Geist Gottes aussetzen. Ich glaube, der Heilige Geist höchstpersönlich weckt eine Sehnsucht in uns nach einer guten und schönen geistlichen Bräune. Was macht der Heilige Geist? Er weckt diese Sehnsucht in dir, die dir sagt, hey, wäre es nicht schön, so richtig schön geistlich braun gebrannt zu sein? Und wenn du diese Sehnsucht spürst, vielleicht gerade jetzt, dann gibt es eine gute Art, darauf zu reagieren. Gib dieser Sehnsucht einfach nach. Wow. Das Prinzip dieser geistlichen Sonne, die dein Innerstes bräunt, das funktioniert auch bei dir. Vielleicht bist du heute Morgen aber auch da und fühlst dich im Moment geistlich wirklich blass und verspürst trotzdem keine Sehnsucht, dich geistlich an die Sonne zu legen. Dann bleib nicht allein. Ich glaube, dass Gemeinschaft gerade deshalb sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube, wir brauchen Gemeinschaft vor allem dort, wo wir uns geistlich ausgebleicht fühlen. Wir brauchen dort die anderen, ihr geistliches Feuer. Wir können einander ermutigen, herausfordern, gegenseitig befeuern. Aber ja, dafür brauchen wir ein Klima der Ehrlichkeit und wir brauchen dafür ein Klima der emotionalen Sicherheit. Es ist ganz, ganz wichtig, dass wir sorgfältig und sehr behutsam miteinander umgehen. Bei mir ist das so. Wenn ich mich geistlich ausgebleicht vorkomme, dann ist das Letzte, was ich in solchen Momenten brauche, eine Ladung guter oder gut gemeinter Ratschläge. Eine Umarmung. Ein Gruß. Einfach ein Blick oder auch einfach ein Gebet hilft mir an dieser Stelle viel, viel mehr. Und mit dem sind wir schon im zweiten Teil drin, was Paulus da anspricht, auf den ich auch noch kurz eingehen will. Hab Acht auf die Menschen, die dir Gott anvertraut hat. Das ist der zweite Teil. Gott hat dir nicht alle Menschen anvertraut. Das ist mal die gute Nachricht, gell? Aber Gott hat jedem von uns einige Menschen anvertraut, Personen, auf die wir Acht geben sollen. Wir sind nicht einfach nur für uns selbst da. Wir leben nicht einfach nur für uns selbst. Gott vertraut uns allen ein paar Menschen an, um eine gewisse Verantwortung für sie übernehmen zu können. Meine Frau und ich sind froh, dass wir einen kleinen Kreis von etwa einem Dutzend Beter haben, die Acht auf uns geben. Diese Beter reinigen nicht unsere Wohnung, Diese Beter füllen nicht die Steuererklärung für uns aus. Diese Beter geben Acht auf uns, indem sie für uns beten. Sie leben nicht einfach nur für sich. Sie leben auch ein bisschen für mich und meine Frau. Und das ist einfach ein riesiges Geschenk. Sie achten auf uns. Und das betrifft nicht nur das, was wir sagen oder das, was wir tun, sondern ich spüre, dass diese Leute auch auf unser Denken achten. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber ich bin darauf angewiesen, dass Menschen da sind, die auf mein Denken achten und mir manchmal auch ein Feedback geben, was dieses Denken betrifft. Eine unheimlich große Wohltat. Auf wie viele Menschen du Acht geben sollst und was das alles ganz konkret heißt, das ist eine höchst individuelle Sache. Gott hat für jeden von uns so eine Spezialpackung an Aufgabe an dieser Stelle, wenn es darum geht, auf andere zu achten. Vielleicht bist du der heimliche Gebetspartner für einen Nachbarjungen und der weiß noch nicht einmal was davon. Vielleicht bist du die Mentorin von einer kleinen Gruppe von 4 oder 5 Mädchen. Eventuell vertraut dir Gott auch die geistliche Förderung von einer ganzen Gruppe an. Dann tu das, was dir Gott aufträgt. Was ich heute bin, das habe ich ganz wesentlich einigen Männern und Frauen zu verdanken, denen meine persönliche und meine geistliche Entwicklung nicht egal war und die nicht einfach nur für sich selbst, sondern auch für mich geschaut haben. Und diesen Menschen gehört mein tiefster Dank. Und diesen Menschen gehört mein größter Respekt. Ich komme zum Schluss. Ich glaube, eine Kirche mit Kraft setzt sich aus Frauen und Männern zusammen, die gut auf sich selbst Acht geben. Sie lassen ihr Denken durch die Updates des Heiligen Geistes verändern. Sie lassen sich von anderen dreien reden und auch das Unbequeme mal sagen. Ich glaube, eine Kirche mit Kraft setzt sich aus Frauen und Männern zusammen, denen es um mehr geht als einfach um sich selbst. Es sind Männer und Frauen, die Acht haben auf die Menschen, die ihnen von Gott anvertraut wurden. Und du und ich, wir können solche Frauen und solche Männer sein. Hab Acht auf dich selbst und achte auf diejenigen, für die dich Gott in eine gewisse Verantwortung hineingestellt hat. Ich bin überzeugt, dass in diesen Worten tatsächlich so etwas wie der Schlüssel für ein gelingendes Leben ist. Auf jeden Fall liegt in diesen Worten der Schlüssel zu einem Leben, das von Segen und von Licht und von Kraft durchflutet ist. Und das wünsche ich dir und das wünsche ich mir von ganzem Herzen. Gott segne uns dafür. Amen. Ich lade dich ein zu einem Gebet. Du darfst gerne sitzen bleiben. Danke, himmlischer Gott, dass du auf uns achtest, dass du auf uns Acht hast. Danke, himmlischer Gott, dass wir dir nicht gleichgültig sind. Danke, lieber Gott, dass es dir nicht einfach um dich selbst geht, sondern dass es dir um jeden Einzelnen von uns geht. Und vor dich kommen wir und beten mit dem Psalmdichter: Erforsche mich, Herr, und prüfe meine Wege. Achte auf das, was nicht hilfreich ist in meinem Leben, und nimm mich zurück auf diesen Weg, der zum Leben, zum Licht, zur Kraft und zum Segen wird. Danke, dass du das in uns tust. Amen.